Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des AU TechPods. Heute haben wir zwei Backup-Experten dabei. Sie können also gleich von doppeltem Backup-Wissen profitieren. Marco von VM und Matthias oder Matze von AU unterhalten sich darüber, wie ein optimaler Schutz gegen Ransomware-Angriffe mit der Lösung von VM aussehen kann. Zudem geben sie uns einen kurzen Ausblick über die geplanten zukünftigen Entwicklungen bei VM.
Hi Marco, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast dabei zu sein. Erzähl doch mal, wer bist du und welche Aufgaben hast du denn bei VM?
Ja, hallo Matthias, hallo Zuhörer. Mein Name ist Marco Horstmann, meine Bezeichnung ist Senior System Engineer, ich bin bei VM und ich mache hauptsächlich, ich nenne es mal, Neukundentermine oder teilweise auch Bestandskunden, Testinstallationen, Veranstaltungen, sofern es die Lage zulässt, aber halt auch Webinare, YouTube-Videos etc. und heute halt auch mal ein Podcast.
Vielen Dank. Dann möchte ich mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Beller. Ich bin als Senior System Engineer bei der Advanced Unibyte mittlerweile seit knapp 6 Jahren dabei und bin hauptsächlich eben im Projektgeschäft rund um den Bereich VM und NetApp Storage Projekten unterwegs. Und für alle unsere Zuhörer, die sich heute vielleicht wundern, warum wir heute ein etwas abgeändertes Podcast-Format haben. Wir haben heute den Marco von VM als Gastspeaker dabei. Einfach damit wir direkt brandneuen Informationen zur kommenden VM-Version und einmal das allgegenwärtige Thema Ransomware besprechen können, um so auch mal die Sichtweise des Herstellers zu dem Thema zu hören. Marco, erzähl mal, wie seht ihr denn aktuell das Thema Ransomware bei euren Kunden so?
Im Endeffekt ist es eine Katastrophe. Also wir haben sehr viele Kunden, die momentan natürlich Ransomware-Angriffe haben. Wir haben immer wieder Support-Anfragen, auch ein ganz wichtiges Thema, wenn man damit mit sich beschäftigt. Wir sehen halt, dass die Bedrohungen immer stärker werden, also jetzt oder auch ausgefeilter werden, muss man ganz klar sagen. Das heißt, die Kunden haben nicht mehr so diesen klassischen Fall, der vielleicht vor ein paar Jahren mal war, dass da eine Ransomware, ich nenne es mal, vom Client kam und dort durchs Haus gefräst ist und sich nur um die Freigaben gekümmert hat, sondern die, ich nenne es mal, die schaffen sich quasi einen Außen, im Englischen heißt Outpost, also quasi so einen Brückenkopf in einem Unternehmensnetzwerk, gehen darüber dann rein und ja, gucken sich das langsam an, verbreiten sich im Netzwerk beim Kunden und gucken halt, wo es richtig weh tut und greifen halt auch Systeme gezielt an. Also die gehen dazu über gezielt Sicherheitslücken in ESX-Servern, in Windows und sonst sowas auszunutzen, was früher nicht so in der Form gemacht worden ist. Und wenn sie halt nicht weiterkommen, dann schalten sich notfalls, ich nenne es mal remote drauf und führen Aktionen selber durch. Und das ist halt auch so ein ernstes Thema natürlich, was wir bei Kunden sehen, weil viele haben halt eine Lösung implementiert, wo sie sagten, okay, das ist Ransomware sicher, da kommt eine Ransomware so ad hoc nicht ran. Das Problem ist, es kann halt auch Lücken in diesen Lösungen geben, weil man vielleicht auch nicht mit der Zeit gegangen ist. Also ich möchte da ein Kundenbeispiel einfach mal rausnehmen, um zu sehen, was so schief gehen kann. Wir haben einen Kunden aus Pandemiesituationsgründen, hatte halt noch eine alte Firewall weiterbetrieben, die so langsam aus dem Support gelaufen war wohl auch. Und da war aber eine Zero-Day-Lücke drin, was keiner zu dem Zeitpunkt, auch der Hersteller, nicht wusste. Und darüber konnten sich die Hacker in das Unternehmensnetzwerk des Kunden rein verbinden, haben sich quasi einen Username und Passwort fürs VPN erzeugt und sind darüber rein, haben sich halt im Unternehmen angeguckt und wie lange sie genau drin waren, weiß ich gar nicht. Also wir kriegen von vielen Kunden wiedergespiegelt, dass die sich teilweise wirklich 3 Monate Zeit nehmen, um sich die Unternehmen anzuschauen, herauszufinden, wen sie infizieren, sprich wie viel Lösegeld sie fordern können. Aber natürlich auch, ich nenne mal, die Systeme zu finden, die richtig wehtun, oder natürlich die Systeme zu finden, die helfen sollen, ich nenne es jetzt mal, aus dem Ransomware-Vorhaben wieder rauszukommen. Und das war zum Beispiel bei diesem Kunden so, die haben dann durch die Infektion auch ein Passwort-Safe im Unternehmensnetzwerk gefunden und in den sind sie reingegangen und haben da Zugangsdaten gefunden für die Speichersysteme, die genutzt worden sind, um die Veeam-Daten abzulegen. Und die haben halt einfach schlicht die Speichersysteme gelöscht. Die waren halt vor Löschen nicht geschützt. Und danach waren alle Daten weg. Und der Kunde hat da im Hinterkopf immer, ja, wir sind doch ransomware-sicher, wir haben doch die Daten nicht in der klassischen Freigabe liegen oder auf dem klassischen Windows-Server. Dass so tief inzwischen die Hacker reingehen in die verschiedenen Systeme, das war nicht so bewusst beim Kunden.
Ja, perfekt, vielen Dank. Also das bestätigt auch so meinen Eindruck, den ich bei unseren Kunden oder in unserem Support sehe. Wir sind inzwischen tatsächlich so ein bisschen weg von der klassischen Ransomware, die über einen E-Mail-Anhang kommt. Das gibt es nach wie vor. Wir sind aber immerhin zu komplexeren Angriffen oder einfach deutlich bessere Ransomware und stellen eben auch fest, dass die Angreifer durchaus auch tiefes Infrastrukturwissen mitbringen und eben, sag ich mal so, ganz andere Hürden geschaffen werden müssen oder deutlich ausgefuchstere Lösungen gebaut werden müssen, um sich eben vor dem Thema Ransomware schützen zu können. Wenn wir schon beim Thema Ransomware sind, Marco, welche Möglichkeiten gibt es denn dann heute in Veeam 11 schon, sich gegen Ransomware zu schützen? Es gibt ja, sag ich mal, die ein oder anderen Technologien, wie vielleicht ein Cloud Connect oder irgendwelche Object Store Lösungen. Was siehst du, Stand heute, als Möglichkeit, eben seine Backup-Daten schützen zu können?
Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich sehe ich heute vier Lösungen, die man realisieren kann. So der Klassiker, den natürlich jeder Kunde irgendwie kennt, auch aus der Historie, ist Tape. Das kann ich rausnehmen aus der Lalbe, kann es in den Schrank packen und ganz ehrlich, der Hacker hat natürlich ein goldenes Sternchen und ein paar Euro extra bei der Pressesumme verdient, wenn er ans Tape noch im Schrank rankommt. Problem ist, es hat keiner Bock auf Tapes bei den Kunden. Also ich selber, ich habe früher mal gesagt, ich will nichts mit Backup zu tun haben, weil ich hatte keinen Bock auf Tapes. Dementsprechend ist das nicht so für mich die Lösung. So, da gibt es ja diskbasiert quasi auch Lösungen, die man realisieren kann. Das eine ist halt, und das ist so das, was wir jetzt gerade mit Version 11 rausgebracht haben als neue Funktion, das Hearted Linux Repository. Da habe ich die Möglichkeit, auf Linux-Basis ein Backup-Repository zu realisieren, wo wir aus Veeam-Backup-Software-Sicht keine Zugangsdaten zu haben. Das System läuft quasi dediziert. Da kann man Härten zumachen, SSH-dicht etc. Also alles zumachen zu diesem Server. Ist auch ein Hardware-Server, keine virtuelle Maschine, weil sonst habe ich natürlich wieder einen weiteren Angriffsvektor. Und da kann ich die Daten drauf ablegen. Es wird im Dateisystem Flag gesetzt, dass man die Daten vor einem bestimmten Datum nicht löschen kann. Und selbst wenn unsere Software kommt und sagt, lösch bitte die Datei, sagt er, kann ich nicht, kann ich erst ab, ne, zum Beispiel in 3 Wochen wieder löschen die Datei. Das ist also schon mal ein deutlicher Schutz, den ich mir auch für kleine Umgebungen realisieren kann. Dann weiterer, den man machen kann, ist S3-Speicher. Es gibt ja das S3-Protokoll, ursprünglich von Amazon entwickelt, was eine Protokollerweiterung irgendwann mal bekommen hat, eine sogenannte Object-Log-Funktionalität. Das heißt, ich kann auch dem S3-Protokoll sagen, diese Blöcke, die ich jetzt ablege im Object-Speicher, die sollen jetzt vor Löschen und Verändern geschützt werden. So, das kann ich natürlich bei mir im Haus realisieren. Das kann ich aber auch zum Beispiel bei einem Public-Cloud-Anbieter, bei einem Dienstleister, wie zum Beispiel natürlich auch bei euch realisieren. Wenn ich es im Haus aber haben möchte, sind die S3-Speicher jetzt nicht gerade klein, die ich da teilweise benötige, weil manche Hersteller sagen zum Beispiel zu mir, ja, unter 100 Terabyte Kapazität fangen wir erst gar nicht an zu reden. Da bietet sich natürlich dieses harte Linux-Repository auch gerade für kleinere Kunden an. Ansonsten die dritte und die wir natürlich am längsten als Technologie haben, ist Cloud Connect. Cloud Connect ist eine Lösung, wo ich letztendlich bei uns in der Backup-Software einen Service-Provider wie zum Beispiel die AU eintragen kann. Und dort auf AU-Seite kann man eine sogenannte Insider-Protection aktivieren. Das heißt, dass wenn Daten dort abgeliefert werden und gespeichert werden und dann jemand sagt, lösch mal bitte die Daten, dann werden die Daten, ich nenne das mal, für einen bestimmten Zeitraum in einen Papierkorb verschoben, sodass wenn dann, ich nenne es mal der Insider, sei es ein Mitarbeiter oder ein Hacker, der in dem Fall Zugriff auf ihren Backup-Server hatte, die Daten löscht, dann werden die wirklich nur in diesen Papierkorb gepackt. Und damit habe ich auch eine sichere Lösung. Dementsprechend könnte die AU die Daten wieder zur Verfügung stellen und man könnte daraus natürlich einen Restore realisieren.
Wie du schon richtig angesprochen hast, sind wir auch Cloud Connect Provider und haben diese Insider Protection bei uns selbstverständlich auch aktiviert, weil wir das eben für eine sehr sinnvolle Sicherheitsebene halten. Ansonsten denke ich, was ich weg möchte von dem Thema Tape, ist schon das Interessanteste, eben so ein Hardened Linux Repository oder eben ein Backup in ein Object Store, eben immer mit der Kombination, dass ich dort eben die File-System-Features nutze, beziehungsweise eben die Warm-Features, die dann vielleicht so ein Object Store mitbringt. Das kommt aus meiner Sicht einfach so einem, ich sag mal, Tape-Backup, das vielleicht auch tatsächlich aus einer Library rausgenommen wird, am ähnlichsten. Also das ist für mich so Stand heute die Technologie, wo ich am nächsten quasi das Schutzlevel eines Tapes rankomme, ohne eben quasi den Verwaltungsaufwand eines Tapes zu haben. Im Laufe des Jahres wird ja die neue Version von Veeam kommen. Das ein oder andere hat man schon gehört. Das heißt, was wird an neuen Features und Funktionen kommen? Was wird denn insbesondere in dem Kontext von Ransomware-Schutz und Object Store kommen? Kannst du uns schon ein paar Informationen geben, was sich dort ändern wird?
So ein paar Informationen kann ich schon rausgeben. Also erstmal die Version, die wird Version 12 heißen. Und diese Version 12 wird zum Beispiel die Funktion bringen, dass wir dann auch direkt den Object Storage sichern können. Stand heute ist es ja so, ich muss ein Scalar-Backup-Repository erzeugen, wo ich einmal, ich nenne es mal einen lokalen Speichertier, zum Beispiel lokale Platten drin habe, wo erst hingesichert wird und dann wird quasi eine Kopie oder Verschieben von älteren Backup-Standen in diesen Cloud-Speicher gemacht. Und erst da könnten wir tatsächlich dann diese Ransomware-Schutz mit aufbauen. Was wir jetzt dann in Version 12 bekommen, ist, dass wir direkt in einen Object Storage reinschreiben können. Der kann on-premise sein, der kann natürlich auch bei der AU zum Beispiel sein, wo ich dann die Daten hinlege. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel wirklich sage, ich sichere on-premise, also bei mir im Haus, auf einen S3-Speicher. Ich kann dann auch Backup-Copy-Jobs von S3-Speicher zu S3-Speicher realisieren. Also tatsächlich der S3-Speicher wird, heißt es bei uns so schön, First Class Citizen, also der wird quasi gleichberechtigt wie alle anderen Backup-Speicher. Und das ist natürlich auch schön, gerade wenn ich sage, ich bringe die Daten auch außer Haus in den S3-Speicher, zum Beispiel zur AU, da habe ich natürlich eine Gewaltenteilung. Wenn ich den intern habe, da kann ich nur fast noch im Serverraum reingehen und die Platten rausziehen, wenn ich böse bin. Wenn ich zum Beispiel an Insider-Schutz denke, weil es gibt auch Mitarbeiter, die tatsächlich Daten zerstören. Es gab mal einen Kollegen, der erzählte, beim Kunden wäre einer mal mit Benzinkanister durch den Serverraum gelaufen, was ich auch sehr, sehr hart fand, nenne ich das jetzt mal. Und das kann halt auch tatsächlich ein Ersatz für Tape sein. Muss man ganz klar sagen, das kommt, wie du es gerade schon gesagt hast, es kommt dem Tape am nächsten und für viele Kunden reicht das vom Use Case. Da muss man natürlich gucken, es gibt auch Kunden, die haben irgendwelche Cyberversicherungen, wo gesagt wird, man muss ein Tape haben, was man in den Schrank packen kann. Also das muss man natürlich dann immer abwägen, aber es gibt natürlich auch Sachen, ich weiß gar nicht, ihr das auch anbietet, Cloud Connect gibt es ja auch mit der Variante, dass man im Hintergrund noch sagen kann, Tape as a Service, bietet ihr sowas auch an?
Nee, das haben wir tatsächlich bei uns nicht im Portfolio. Wir haben noch andere Mechanismen, die im Bereich Warm-Speicher gehen, wo wir uns aber tatsächlich komplett in der NetApp-Welt bewegen, bei uns zur Verfügung. Wir haben uns aber bewusst entschieden, weil das eben auch unsere, sag ich mal, Strategie ein Stück weit ist, dass wir eben Alternativen zum klassischen Tape-Backup bieten, haben uns eben auch entschieden, quasi hinten im Cloud Connect kein Tape-Out anzubieten.
Ja, also ich sehe es tatsächlich auch sehr selten, dass das dann noch angeboten wird. Das ist manchmal so eine Story, die man so ein bisschen erzählen kann, wenn es halt jetzt mal diese Anforderung gibt, noch zu sagen, ich muss es irgendwo auf Tape kriegen, dass man zumindest sagen kann, ich kann meine Daten zu meinem Dienstleister kopieren und dass man da dann noch weitere Kopien oder hätte es ja auch sein können, S3-Speicher, wie auch immer, noch im Hintergrund, weil auch klar, eine AU als Dienstleister kann im Hintergrund immer noch S3-Speicher dort einsetzen bei dieser Cloud Connect-Variante.
Genau, also ich sag mal so, dieses Object Store Feature, das du angesprochen hast, was in Version 12 kommen wird, ist, glaube ich, das meist nachgefragte Feature von meinen Kunden, die ich direkt betreue, weil wir einfach inzwischen einige Kunden haben, die auch bei sich einen Object Store stehen haben oder eben schon ein Stück Object Store bei der AU angemietet haben und im Vergleich zu dem Tiering-Ansatz, den ich ja bereits in der aktuellen Version machen kann, einfach deutlich mehr Flexibilität reinbringen kann. Ich denke, das ist ein heiß ersehntes Feature.
Ja, also es ist ja auch so, zum Beispiel, ihr habt ja viele NetApp-Kunden, wo ihr auch NAS-Daten gegebenenfalls sichert. Und das ist natürlich auch so, was gerade in Version 11 fehlt, ist, dass ich halt Backups, die ich erzeuge, ich nenne es mal noch nicht komplett im Object Storage habe. Und das kann ich halt auch mit Version 12 jetzt auch so sein, dass es da massive Erweiterungen nochmal dieser NAS-Backup-Funktionalität gibt, auch dass wir dort zum Beispiel diese Mutability unterstützen können. Da kann ich noch nicht so viele Details zu erzählen, aber das wird besser, definitiv. Das, was in Version 11 fehlt für den Immutability-Bereich, da werden wir was tun.
Heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Version 12 werde ich bei dem direkten Backup in den Object Store auch von dieser Object-Logging-Funktionalität Gebrauch machen können. Ist das korrekt?
Ich habe zumindest nicht eine Einschränkung dazu gelesen. Kann ich
Okay,
tatsächlich
dann
gerade
lassen
nicht
wir uns da mal überraschen.
beantworten, aber eine Einschränkung wüsste ich jetzt tatsächlich nicht.
Abseits der ganzen Ransomware-Thematik und eben Möglichkeiten, direkt ein Backup in Object Store zu machen, erzähl doch mal, was sind denn so deine drei Lieblingsfeatures, die in der kommenden Version von Veeam enthalten sind?
Ja, also drei Features. Also ich kann natürlich jetzt auch nur öffentlich bekannt. Also wir haben natürlich noch einige Features mehr, aber ein paar coole Features, wie ich finde. Erstmal, wenn wir noch beim S3-Speicher bleiben, dass wir auch verschiedene Buckets mit anbinden können, jetzt an so ein Scalar-Backup-Repository. Bisher war es ja so, dass man immer nur ein Bucket hinzufügen konnte. Jetzt hat man natürlich das Thema einfach, vielleicht will man einen Anbieter wechseln, wenn man sagt, Anbieter A ist zu teuer, ich will jetzt zu Anbieter B oder ich migriere von einem System aufs andere System, dass wir dann die Möglichkeit haben, unterschiedliche Buckets einzutragen, aber natürlich auch wegen Skalierbarkeit, wenn man vielleicht verschiedene Lösungen etc. nutzen möchte, werden wir das erlauben. In dem Zuge haben wir halt auch viele generelle Verbesserungen, gerade was das ganze Thema Datenmigration angeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal dran denke, ich will jetzt einen alten Backup-Speicher gegen einen neuen Backup-Speicher austauschen, dass wir dort effizienter die Daten von einem System aufs andere bekommen und dass wir wirklich auch die Virtual Maschinen trennen in den Backup-Metadaten. Das ist ja bisher so, wenn ich kann ja heute schon sagen, dass ich pro Virtual Maschine eine Backup-Datei schreibe, aber die Metadaten zum Beispiel war nur eine Datei für den ganzen Job. Das wird auch mit der Version 12 aufgetrennt, dass wir einfach noch viel besser, viel schneller unsere Lösung skalieren können. Und so ein Feature auch aus dem Sicherheitsgedanken her, weil wir haben immer gesagt, V12 wird hauptsächlich ums Thema Sicherheit gehen, aber auch Object Storage. Sicherheit ist zum Beispiel der Bereich, dass wir auch eine Multifaktor-Authentifizierung für die Backup- und Replication-Konsole bekommen, sodass ich zum Beispiel sagen könnte, okay, ich mache eine RDP von meinem Backup- und Replication-Server zu und verbinde mich nur mit meinen Clients per lokal installierte Konsole und da kann ich natürlich so aktivieren, dass ich mit Multifaktor-Authentifizierung arbeite und das funktioniert auch bei Umgebungen, die keine Internetanbindung haben. Das ist im Endeffekt diese sechsstelligen Zahlencodes, die automatisch bei so ziemlich vielen Systemen inzwischen generiert werden. Das haben wir auch dort implementiert.
Oh, perfekt, klingt spannend. Insbesondere eben dieser Security-Fokus, das ist auch im Bereich, wo ich immer wieder von Kunden angesprochen werde. Was kann ich quasi eben tun, um meine Backup-Umgebung noch besser abzusichern? Da ist das sicherlich ein spannender Punkt. Und ich möchte vielleicht nochmal ein Thema aufgreifen, das du gerade erwähnt hast, nämlich das Thema Migrationsszenarien, eben um dort effizienter quasi vielleicht auch ein altes Storage abzulösen. Habe ich das richtig rausgehört, dass ich da im Bereich von, ich möchte vielleicht in meinem Scale-Out-Repository irgendwo ein Storage gegen ein neues tauschen, dass sich da ein bisschen was getan hat, dass ich die Daten effizienter von A nach B bekomme?
Genau, das ist es das heißt bei uns intern vMover. Ist ja so, einfaches Beispiel, du hast einen alten Speicher und willst den alten Speicher, ich nenne es mal, abschalten und möchtest jetzt die Daten auf einen neuen Speicher migrieren lassen. Also heute kannst du ja schon einen alten Speicher sozusagen abschalten, ich nenne es jetzt mal Wartungsmodus packen. Und dann kann er natürlich mit den Daten noch arbeiten, aber es werden keine neuen Daten mehr raufgeschrieben. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt die Daten migrieren möchte und ich habe zum Beispiel ein ReFS-Dateisystem oder ein XFS eingesetzt, werden die Daten nicht ich nenne es jetzt mal über den Explorer überspitzt, kopiert. Das heißt, in dem Zuge würde er jedes Vollbackup, was da liegt, natürlich komplett wieder duplizieren. Ne? Während das ja alles im Dateisystem verpointert ist, würden sich die Daten duplizieren und das ist natürlich, da platzt mir jedes Dateisystem. Und das ist so ein Thema, das taucht jetzt vermehrt auf, nenne ich das jetzt mal so. Die ersten Kunden, die diese Funktion nutzen, kommen dieses Jahr, vielleicht auch erst nächstes Jahr, in die Situation, dass sie gerne von einem Speicher in den anderen Speicher migrieren möchten. Und das ist natürlich idealer Zeitpunkt, dass wir dieses Produkt dann dieses Jahr bringen wollen, dass wir dann diese Funktion drin haben, sodass wir tatsächlich auch die Ersparnisse, die wir im ReFS, im XFS-Dateisystem haben, auch mit rübernehmen können in ein neues Dateisystem.
Ja, in der Tat spannend. Ich bin selbst schon reingelaufen bei solchen Ablöseszenarien. Wir konnten uns dort immer irgendwie einen Workaround bauen und behelfen. Aber das tut natürlich insbesondere dann weh, wenn der Kunde viele Full Backups hat, die quasi im ReFS erstmal keinen Platz kosten, dann aber stark ins Gewicht fallen, wenn man eben so eine Migration auf einen neuen Speicher macht. Von dem her tolle Verbesserung, auch wenn es ein kleines Feature unter der Haube ist.
Ja, das ist viele unter der Haube Verbesserungen, wo ich sage, Mensch, da hat jemand mal nachgedacht. Das sind einfach sinnvolle Sachen, die gefehlt haben, die jetzt Gott sei Dank da in der Form kommen.
wenn du die ganze Zeit sagst, naja, da wird was kommen und da werden neue Features kommen, die vielleicht spannendste Frage für unsere Zuhörer, kannst du schon was sagen? Was schätzt du, wann kommt V12 auf den Markt?
Ich glaube, die NetApp-Kunden können die Antwort, ne, im Sommer, wobei wir jetzt gesagt haben, diesen Sommer. Genaues Datum habe ich tatsächlich noch nicht, aber die Ansage, die wir bisher von unserem Produktmanagement haben, ist, dass wir im Sommer diesen Jahres die Version 12 releasen wollen. Aktuell kann ich vielleicht auch mal sagen, also Stand heute, was haben wir heute? Den 17.02. ist es so, dass wir die Beta 1 draußen haben. Die Beta 1, die können wir, ich nenne es mal, interessierten Kunden, Partnern zur Verfügung stellen, die die neuen Features testen wollen. Das ist natürlich noch nicht alles funktionstüchtig. Es sind natürlich viele Änderungen im Hintergrund, wo wir sehr viel noch testen müssen, aber für bestimmte Funktionen kann man die schon nutzen zum Testen.
Abseits der ganzen Veeam-Funktionalitäten, was kannst du uns aus der Praxis so sagen? Was sollte ich als Kunde oder Dienstleister unbedingt vermeiden zu konfigurieren? Was sind so deine Top 3 Tipps, um mich eben vor Ransomware schützen zu können? Gib uns doch mal ein bisschen was mit auf den Weg.
Also ein großes Einfalltor, ganz klar für diese ganzen Ransomware-Jungs, ist RDP. Also es wird immer gerne genutzt. Also wenn man RDP nicht ausmachen möchte, was ich verstehen kann, dass man zumindest den RDP-Zugriff auf Server absichert. Das heißt zum Beispiel auch, es gibt Softwaren, die zum Beispiel eine Multifaktor-Authentifizierung für einen RDP-Zugriff benötigen. Das wäre natürlich schon mal ein erheblicher Sicherheitsgewinn. Es gibt dann natürlich immer die Diskussion, ob man den Backup-Server aus der Domäne rausnimmt, ja oder nein. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, muss man ganz klar sagen. Gerade so, wenn man das ganze Szenario hat, ich möchte mit mehreren Usern arbeiten, ich möchte mit mehreren Usern vielleicht arbeiten über einen Enterprise Manager, um Daten wiederherzustellen, ist manchmal das vielleicht nicht ganz einfach. Bei kleineren Umgebungen, klar, kann man ohne Domäne arbeiten. Bei größeren haben wir jetzt beim Kunden schon gesehen, dass es teilweise eigene, ich nenne es mal Backup- oder Infrastrukturdomänen gibt. Da gibt es ja von Microsoft das sortierte Domainmodell, was natürlich dort propagiert wird. Das wäre natürlich ein interessanter Punkt. Netzsegmentierung. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kunden gehabt, der hat einen Ransomware-Vorfall in der Ukraine und das Zeug hat sich durchs komplette Netzwerk weltweit quasi verbreitet und dann hat einer einen Schalter umgelegt und dann wurde der ganze Laden platt gemacht. Und es ist halt auch, trauen Sie Ihren Auslandsniederlassungen, Ihren anderen Standorten nicht. Darüber können Sie sich halt auch irgendwas ins Rechenzentrum einfangen. Also sichern Sie sich vor allen Clients etc. ab. Also Stichwort ist halt ganz klar diese Netzsegmentierung. Teilweise sehen wir auch durch unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, gerade so was Infrastruktur, was Netzwerk angeht, diese, ich nenne es mal nochmal Mikrosegmentierung, dass man sogar, ich nenne es mal, ich habe zwar Maschinen im gleichen Netzwerk, aber dass man die zum Beispiel über einen Hypervisor, über die Netzwerkinfrastruktur sogar noch gegenseitig, ich nenne es jetzt mal, voneinander abschottet, dass einfach so wenig Verbreitungsmöglichkeit für Ransomware besteht, wie es nur irgendwie geht.
Ja, das, was du ansprichst, ist natürlich der Klassiker, Security versus Usability. So ein Stück weit wird Sicherheit einfach immer unbequem. Was ich aber tatsächlich auch sehe, wo ich quasi direkt irgendwie mit zustimmen würde, ist einfach das Thema Netzsegmentierung. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass man dorthin kommt, dass man seine verschiedenen Management-Netze, Infrastrukturnetze einfach ein Stück weit besonders schützt und nur von bestimmten, ich sag mal, Admin-Netzen, Admin-Arbeitsplätzen erreichbar macht und eben nicht komplett aus dem ganzen Host-Netzwerk, weil es zeigt sich in den Tagen, man kommt mit dieser Patcherei, sei es jetzt VMware und Co., einfach gar nicht hinterher. Das heißt, ich denke, da ist man am besten davor geschützt, wenn man hier möglichst kleine, abgekapselte Bereiche eben baut. Wir sind auch schon an dem Ende des Podcasts angekommen. Danke, Marco, dass du dabei warst und uns mit spannenden Infos zur kommenden Version versorgt hast.
Ja, gerne doch.
Perfekt. Vielleicht auch noch für unsere Zuhörer als Ausblick. Die AU macht natürlich bei der Beta mit. Das heißt, wir haben natürlich auch ein Interesse daran, möglichst schnell von den neuen Features zu erfahren. Halten Sie selbstverständlich dazu auf dem Laufenden.
Lieber Marco, danke dir sehr für deine Zeit und die Einblicke in die spannende Zukunft mit Veeam. Und Matze, dir danke für deine Unterstützung bei diesem technischen Gespräch.
Doch, danke, ciao.
Danke, bis dann, tschüss.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.